Wenn wir Nachrichten aus dem Nahen Osten verfolgen, scheint Jerusalem oft im Zentrum politischer Spannungen zu stehen. Doch die Bibel zeigt, dass diese Stadt auch im letzten Abschnitt der Weltgeschichte eine Schlüsselrolle spielen wird. Offenbarung 11 öffnet uns wie durch ein Fenster den Blick auf eine Zeit, in der Gott Jerusalem für eine Weile den Nationen überlässt und gleichzeitig mitten im Gericht ein starkes Zeugnis für sich aufrichtet. Hinter den dramatischen Bildern von Zertreten, Erdbeben und zwei außergewöhnlichen Zeugen steht die Frage, wie Gott mit seinem Volk umgeht, wie ernst er Sünde nimmt und wie treu er trotz allem an seinen Verheißungen festhält. Die letzte Halbzeit der Geschichte, Zeit, Ort und Menschen. Die 42 Monate von Offenbarung 11 bilden nicht eine unbestimmte, bedrohliche Zeitmasse, sondern eine von Gott abgemessene Spanne. Daniel spricht von einer Zeit und Zeiten und einer halben Zeit, in der die Heiligen den Händen des letzten Weltmachthabers preisgegeben werden. Später hört er, wie der in Leinen gekleidete Mann schwört, dass nach Zeit, Zeiten und einer halben und nach der Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes alles vollendet sein wird. 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage, unterschiedliche Formulierungen, aber dasselbe Maß. Dahinter steht ein Herr, der die Geschichte nicht treiben lässt, sondern sie wie auf einer Waage wiegt. Selbst die dunkelste Phase der großen Trübsal ist nicht grenzenlose Nacht, sondern trägt eine göttlich gesetzte Dauer in sich. Es ist bemerkenswert, dass Gott diese Zeit so genau benennt, gerade dort, wo die Macht des Bösen am stärksten hervortritt. So zeigt er, dass ihm die Zügel der Weltgeschichte nie aus der Hand gleiten, auch wenn seine Zeugen äußerlich niedergetreten werden. Wenn wir diese Vision betrachten, müssen wir drei Hauptpunkte im Auge behalten, die Zeit, den Ort und die Menschen. Die in dieser Vision umfasste Zeitspanne beträgt 42 Monate. Diese 42 Monate entsprechen 1260 Tagen. Zweifellos ist dies ein Hinweis auf die Verse im Buch Daniel, in denen von den 3,5 Jahren die Rede ist, der zweiten Hälfte der letzten der 70 Wochen. In der Offenbarung haben wir die Erfüllung dessen, was in Daniel erwähnt wird. Der Ort dieser Vision ist die Stadt Jerusalem, die gemäß dem Buch Daniel den Nationen, hauptsächlich dem Antichrist, übergeben werden wird. Der Schauplatz dieser letzten Halbzeit ist nicht irgendein Ort, sondern Jerusalem, die heilige Stadt, die im Verlauf der Prophetie zugleich zur großen Stadt wird, geistlich Sodom und Ägypten vergleichbar. Die Stadt, die in 1. Mose zum ersten Malachi als Salem mit Melchisedek auftaucht, der Brot und Wein bringt, wird am Ende der Geschichte zum Brennpunkt von Gericht, Lästerung und Weltlichkeit. Gott überlässt Jerusalem für eine bestimmte Zeit den Nationen, vor allem dem Antichristen, und lässt zu, dass die Stadt zertreten wird. Doch mitten in diesem Zertreten stellt er zwei Zeugen auf, die vor dem Herrn der Erde stehen. In ihnen bündelt sich das alttestamentliche Zeugnis von Gesetz und Propheten, das in Mose und Elia greifbar wird. Die Plagen und das Blut erinnern an Mose, das Feuer und der verschlossene Himmel an Elia. Es ist, als würde Gott durch diese beiden sagen, alles, was ich von Anfang an gesprochen habe, steht noch, und ich nehme meine Worte nicht zurück, auch wenn die Stadt, die meinen Namen trägt, äußerlich entweiht ist. So entsteht eine eigentümliche Spannung, Jerusalem wird zertreten, aber nicht preisgegeben, das Volk wird gebrochen, aber nicht verworfen, Gericht geht durch die Stadt, während Gott in ihr zugleich sein stärkstes Zeugnis aufrichtet. Die prophetischen Linien aus Daniel finden ihre Erfüllung, und doch ist ihr Ziel nicht Vernichtung, sondern Vollendung, am Ende der festgesetzten Zeit steht die Umkehr Israels, die Wiederherstellung der Stadt und die sichtbare Herrschaft des Messias. In dieser Perspektive bekommt auch unsere Gegenwart einen anderen Klang. Was wie Zufall oder chaotisches Weltgeschehen wirkt, folgt einem Gott, der Zeit, Ort und Menschen kennt und ordnet. Seine Souveränität ist keine kalte, entfernte Macht, sondern eine geordnete Liebe, die auch durch Trübsal hindurch auf das Ziel zugeht, das er verheißen hat. Darum darf im Glauben heute schon leise anklingen, was am Ende offenbar wird. Die Geschichte endet nicht im Zertreten, sondern in der Erfüllung dessen, was er gesprochen hat. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dies vollendet werden. Wenn Gott die letzten 3,5 Jahre der Menschheitsgeschichte so präzise bemisst, dann sind auch die unübersichtlichen Jahre eines einzelnen Lebens weder zufällig noch vergessen. Die Schau von Jerusalem, das zertreten wird und doch zum Ort des Zeugnisses Gottes bleibt, bewahrt davor, kurzfristige Erschütterungen für das letzte Wort zu halten. Im Glauben an den Herrn der Geschichte kann das Herz lernen, nicht an der sichtbaren Macht des Bösen hängen zu bleiben, sondern die verborgene Genauigkeit seiner Führung zu ahnen. Er verliert weder seine Stadt noch die Seinen aus der Hand, auch wenn er sie einer Zeit der Zerschlagung aussetzt. Das Zertreten Jerusalems und das Messen des Himmels. Johannes sieht einen Rohrstab, gleich einer Rute. Ein Rohr dient zum Messen, eine Rute zur Züchtigung. In dieser Verbindung werden zwei Bewegungen sichtbar, die in Gottes Hand untrennbar sind. Er markiert, was ihm gehört, und er richtet, was sich gegen ihn verhärtet. Der Prophet Hesekiel berichtet, wie er einem Mann begegnet, dessen Aussehen wie Bronze ist und der eine Messrute in der Hand trägt. Mit ihr misst er sorgfältig die Dimensionen des künftigen Heiligtums. Dort heißt es, er habe die Ostseite, die Nordseite, die Südseite und die Westseite abgemessen, alles ist geordnet, nichts bleibt dem Zufall überlassen. Messen bedeutet in der Sprache der Schrift absondern, heiligen, in Besitz nehmen. Was Gott misst, darum kümmert er sich, das stellt er in seinen Schutzbereich, selbst wenn dieser Schutz durch Feuer und Gericht hindurchführt. Ein Rohr dient zum Messen, wohingegen ein Stab Züchtigung bedeutet. Daher weist ein Rohr, einem Stab gleich, hier auf Messen mit Züchtigung hin. Messen bedeutet heiligen, bewahren und in Besitz nehmen. Gleichzeitig trägt die Rute im Bild des Alten Testaments den Ton der Zucht. In den Sprüchen heißt es, auf den Lippen des Verständigen findet sich Weisheit, aber der Stock für den Rücken des Unverständigen. Und Jesaja spricht vom Messias, der den Gewalttätigen schlagen wird mit dem Stab seines Mundes. Wenn Johannes ein Rohr gleich einer Rute erhält, wird deutlich, Gott trennt durch sein Wort. Der innere Bereich, Tempel, Altar, Anbeter, wird gemessen, das heißt, er gehört Gott, er wird geheiligt. Der äußere Vorhof aber, die Stadt, werden den Nationen überlassen. So zeichnet die Vision eine unsichtbare Grenze, das, was dem Himmel gehört, bleibt rein und unangetastet, während die Erde, selbst das Jerusalem dieser letzten Zeit, dem Druck und dem Zertreten unterliegt. Himmel und Erde sind nicht gleichwertige Schauplätze, der eine wird gemessen und bewahrt, die andere wird preisgegeben, um geläutert zu werden. Die irdische Stadt, in der einst der Tempel stand, wird geistlich zu Sodom und Ägypten, zum Symbol für moralische Verirrung und geistliche Versklavung. Gott scheut sich nicht, seine eigene Stadt mit diesen Namen zu belegen, wenn sie sich im Unglauben verstockt. Und doch geschieht dieses Preisgeben nicht willkürlich. Der gleiche Gott, der in 4. Mose 35 genaue Maße für die Levitenstädte anordnet, der in Hesekiel die Weihgabe des Landes mit exakten Zahlen versieht, ist es auch, der hier abmisst, was ihm gehört, und abgrenzt, was dem Gericht überlassen wird. So trägt selbst die Zerstörung Jerusalems, damals unter Titus, am Ende der Tage unter dem Antichristen, einen verborgenen, heilsgeschichtlichen Sinn. Durch das äußere Niederreißen bereitet Gott eine tiefere innerliche Heimkehr vor, bis die Zeit kommt, da sich das Wort erfüllt, dass seine Stadt sich wieder in Kraft kleiden wird und kein Unreiner sie mehr betreten soll. In dieser Spannung von Messen und Zertreten wird eine Seite des göttlichen Handelns sichtbar, die zunächst unbequem wirkt. Gott unterscheidet, auch inmitten des eigenen Volkes. Er markiert einen inneren Bereich der Anbetung, der ihm unantastbar gehört, während er zulässt, dass die sichtbaren Strukturen erschüttert werden. Das kann entmutigen, wenn der Blick nur auf das Feld, was von außen verloren geht. Wer jedoch das Messrohr in seiner Hand erkennt, entdeckt darin einen tiefen Trost, kein wahres Opfer, kein aufrichtiges Gebet, kein verborgenes sich ausstrecken nach ihm bleibt außerhalb dieses gemessenen Bereichs. Selbst wenn vieles, was religiös und äußerlich beeindruckend war, im Sturm der Geschichte zerbricht, bleibt das, was er abgemessen hat, in seiner Hand aufgehoben. Und er brachte mich dorthin, und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Bronze war, und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Messrute, und er stand im Tor. Auf den Lippen des Verständigen findet sich Weisheit, aber der Stock für den Rücken des Unverständigen. Die Vision vom Rohrstab, der zugleich Messinstrument und Zuchtrute ist, legt nahe, die Spannungen des eigenen Glaubenslebens nicht nur als Bedrohung zu sehen. Wo Gott etwas misst, setzt er Grenzen, die schützen und reinigen. Zeiten, in denen vertraute Formen ins Wanken geraten, können gerade jene Phasen sein, in denen der innere Bereich der Anbetung neu abgetrennt und geheiligt wird. So wächst im Herzen eine stille Zuversicht, auch wenn manches Äußere zertreten wird, verliert Gott nicht den Überblick über das, was wirklich ihm gehört, sein Maßstab ist präzise und seine Bewahrung reicht tiefer als alle sichtbaren Sicherheiten. Das kraftvolle Zeugnis der zwei Zeugen in der großen Trübsal. Mitten in der großen Trübsal, während der Antichrist Gott lästert und seine Heiligen verfolgt, erscheinen zwei Zeugen, die als zwei Ölbäume und zwei Leuchter beschrieben werden. Sacharja sieht einst etwas Ähnliches, zwei Ölbäume, die Öl in einen Leuchter geben, und hört den Hinweis, dass dies Söhne des Öls sind, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Das Bild greift Offenbarung 11 auf, die zwei Zeugen leben aus einer unmittelbaren Verbindung zur Quelle des Geistes und leuchten in einer Zeit, in der fast alles andere im Dunkel liegt. Ihr Auftreten ist von Trauer gekennzeichnet. Sie sind in Sack gekleidet, wie David, der nach dem Mord an Abner zum Volk sagt, zerreißt eure Kleider und gürtet euch mit Sacktuch und haltet Totenklage. Ihre Weissagung ist keine triumphierende Erweckungspredigt, sondern ein ernstes, von Schmerz durchdrungenes Reden, ein Ruf zur Umkehr mitten in einer Welt, die sich dem Abfall verschrieben hat. Im Gemeindezeitalter sind die Gemeinden die Leuchter für Gottes Zeugnis, aber in den letzten 3,5 Jahren dieses Zeitalters werden die zwei Zeugen die Leuchter für Gottes Zeugnis sein. Die 1260 Tage in Vers 3 sind die 42 Monate, die in Vers 2 erwähnt werden, die Zeitspanne, in der der Antichrist Gott lästert und sein Volk verfolgt. Während er seine böse Macht ausübt und verfolgt, weissagen die zwei Zeugen, für Gott sprechen und gegen die bösen Taten des Antichrist zeugen. Gott bestätigt ihr Wort durch Zeichen, die unverkennbar an Mose und Elia erinnern. Ihre Feinde werden durch Feuer getroffen, sie verschließen den Himmel, damit es nicht regnet, sie verwandeln Wasser in Blut und schlagen die Erde mit Plagen, so oft sie wollen. In 2. Mose heißt es, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln. Elia kündigt in ähnlicher Vollmacht eine jahrelange Dürre an. Solche Gerichtszeichen sind keine Sensationen, sondern die sichtbare Beglaubigung eines Wortes, das nicht mehr gehört werden will. Die zwei Zeugen verkörpern das gesamte alttestamentliche Zeugnis, Gesetz und Propheten und stellen es in die letzte, zugespitzte Phase der Geschichte. Während der Antichrist seine Macht ausübt, stehen sie vor dem Herrn der Erde und sprechen für ihn, in klarer Gegenrichtung zu den Parolen der Zeit. Doch ihre Geschichte endet nicht in ungebrochener Wunderkraft. Nachdem sie ihr Zeugnis vollendet haben, darf die Bestie aus dem Abgrund sie überwinden und töten. Ihre Leichen liegen unbeerdigt in der Straße der großen Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten heißt, und die Bewohner der Erde freuen sich darüber. Erst nach 3,5 Tagen haucht Gott ihnen den Lebensgeist ein, sie stehen auf und hören eine Stimme aus dem Himmel, steigt hier herauf. Vor den Augen ihrer Feinde fahren sie auf. In der Spannung zwischen öffentlicher Schande und sichtbarer Verherrlichung liegt das eigentliche Geheimnis ihres Sieges. Nicht ihre Unverwundbarkeit macht ihr Zeugnis groß, sondern ihre Treue bis zum Ende. Sie werden besiegt, ohne innerlich zu zerbrechen, und Gott nimmt ihr scheinbares Scheitern in sein eigenes Handeln auf. Dieses Geschehen wirft ein stilles Licht auf das Zeugnis der Glaubenden in allen Zeiten. Auch heute ist Gottes Wille nicht, dass seine Zeugen immer stärker, unangreifbarer und unangetasteter erscheinen. Er ehrt das Wort, das in Schwachheit gesprochen wird, und die Treue, die nicht zurückweicht, wenn die äußeren Zeichen der Stärke fehlen. Die Geschichte der zwei Zeugen macht Mut, die Maßstäbe für ein erfolgreiches Zeugnis neu zu bedenken. Es ist nicht die Zahl der beeindruckten Zuhörer, nicht die Abwesenheit von Widerstand, sondern die Verbindung mit dem Herrn der Erde, die durchhält, wenn seine Wege hart und dunkel werden. In diesem Licht dürfen auch unscheinbare, mit Tränen gesprochene Worte ihren Platz in Gottes großer Geschichte bekommen, getragen von derselben Quelle des Öls, die einst die Leuchter in der letzten Nacht der Weltgeschichte nährte. Und David sagte zu Job und zu all dem Volk, das bei ihm war, zerreißt eure Kleider und gürtet euch mit Sacktuch und haltet Totenklage vor Abner her. Und der König David ging hinter der Bahre her. So spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln. Die zwei Zeugen zeigen ein Zeugnis, das nicht zuerst durch äußere Durchschlagskraft glänzt, sondern durch innere Verbundenheit mit Gott und durch Treue bis zur Vollendung der anvertrauten Aufgabe. Gerade ihre Verletzlichkeit, ihr Leid und ihr scheinbarer Untergang werden zum Ort, an dem Gott seine Macht erweist. Daraus wächst eine leise, aber tragfähige Ermutigung. Zeugnis für Gott heißt nicht, über den Widerstand zu triumphieren, sondern bei ihm zu bleiben, wenn der Widerstand am größten ist. Die Frucht und die Rechtfertigung dieses Weges liegen letztlich in seiner Hand. Herr Jesus Christus, du bist der Herr der ganzen Erde und der treue Vollender aller deiner Zusagen. Wenn wir sehen, wie du in der Schrift Jerusalem züchtigst und doch dein Volk nicht fallen lässt, dann staunen wir über deine Heiligkeit und deine Geduld. Stärke unseren Glauben an deinen souveränen Plan, auch wenn unsere Zeit von Verwirrung, Widerstand und zunehmender Finsternis geprägt ist. Erfülle uns mit demselben Geist, mit dem du deine Zeugen gesalbt hast, damit dein Licht auch durch schwache Menschen beständig leuchten kann. Lass dein Wort unsere Herzen so durchdringen, dass wir dir treu bleiben, selbst wenn dein Weg durch Erschütterungen führt. Wir vertrauen darauf, dass du deine Gemeinde bewahrst, Israel zur rechten Zeit zur Umkehr führst und dein Reich sichtbar aufrichten wirst. Richte unseren Blick immer wieder auf deine Wiederkunft und lass uns in dieser Hoffnung leben, bis du erscheinst in Herrlichkeit. Amen.